Ja, ich möchte mich zuerst mal kurz vorstellen. Ich mache das jetzt mit einem Liedvers, aber ich bin keine gute Sängerin. Aber dann dürfen Sie raten, woher ich komme. In die Berg bin ich's gern, und da freut sich mein Gmiert, wo die Olmröslern wachsen und der Enzian blüht. Wo die Olmröslern wachsen und der Enzian blüht. Geschafft. So, jetzt dürfen Sie raten, woher ich komme. Schweiz? Nein. Österreich. Bleibt nicht viel übrig mehr. Genau. Also ich bin eine Österreicherin, eine Kärntnerin. Ja, und dann wird man so gefragt, wie kommt denn eine Kärntnerin nach Deutschland? Ja, das hat etwas mit der Mentalität der Kärntner zu tun. Wenn nämlich ein Kärntner Ja sagt, dann meint er eigentlich vielleicht. Und wenn er vielleicht sagt, dann meint er eigentlich Nein. Und wenn er Nein sagt, dann ist er kein Kärntner. Und das war das... Das war das Glück meines Mannes, ich konnte nicht Nein sagen. Mein Mann kommt aus Hessen, ja, und so hat er mich buchstäblich aus Kärnten weggeheiratet. Genau. Ja, wir waren dann 10 Jahre in Karlsruhe. Mein Mann hat die Ausbildung bei der Liebenzeller Mission gemacht, eine theologische. Dann waren wir 5 Jahre in Karlsruhe, 10 Jahre in Mannheim. Und jetzt sind wir tatsächlich schon bald 25 Jahre in Fulda. Genau. Ja, danke für eure Einladung. Ich bin gerne gekommen und fühle mich ganz wohl. Holz ist etwas, was ich so liebe. Schon allein die Räumlichkeiten sind so einladend. Ja, wir haben das Thema, Folie 1 zurück, bitte. Nochmal. Noch einmal zurück. Genau. Unser Thema lautet, du bist geliebt. Liebe Gäste, wir Menschen wünschen uns wohl nicht so sehr, wie geliebt zu werden. Und mit dem Begriff Liebe verbinden wir bestimmte Gefühle und Erwartungen. Gerne würde ich jetzt natürlich in die Runde fragen, wann Sie sich persönlich geliebt fühlen. Was muss, aber die Runde ist zu groß jetzt, was muss jemand sein bzw. tun, damit Sie den Eindruck haben, dass sie von ganzem Herzen geliebt werden. Oder soll man es probieren? Wer traut sich, was zu sagen? Wann haben Sie den Eindruck, dass Sie geliebt sind? Was muss jemand sein bzw. tun dazu? Bitte. Ich wiederhole es wegen der Aufnahme. Mich so nehmen, wie ich bin. Zeit für mich haben. Also gesprächsbereit zumindest sein, zuhören, ja? Ehrlich sein. Ehrlich sein? Ehrlich sein, ganz wichtig.
Liebevoll.
Liebevoll. Wertschätzend mir gegenüber sein, ganz wichtig, ja? Ja. Und da sind wir eigentlich schon bei der Definition von Liebe. Ich habe tatsächlich mal in einem Lexikon nachgeguckt und habe folgende Definition gefunden. Liebe ist die höchste Art persönlicher Wertschätzung. Wenn mich also jemand wertschätzt und das in irgendeiner Form zum Ausdruck bringt, dann wächst in mir das Gefühl, geliebt zu sein. Ja, und es ist wunderbar, wenn wir Menschen kennen, die uns diese Wertschätzung und Achtung, diese Liebe entgegenbringen. Sei es der Ehepartner, die Mutter, der Vater, das Kind, Verwandte oder Freunde. Aber die Realität schaut ja doch oft ganz anders aus. Viele Menschen fühlen sich ungeliebt. Und ungeliebte Menschen empfinden das Leben oft nicht lebenswert. Und manche davon leiden deswegen auch an Depressionen, weil sie diese Liebe vermissen. Oh, ich muss noch was zwischenfügen. Bitte sitzen Sie so bequem, dass Sie nicht abends einen schiefen Hals haben wegen der Präsentation. Einfach nochmal die Stühle drehen. Genau. Ja, also es scheint so, dass unser Leben nur dann wertvoll ist, wenn uns jemand seine Liebe schenkt. Einige von Ihnen denken nun vielleicht, ich habe eigentlich keinen Menschen, der mich wirklich liebt. Spielen wir mal so gedanklich unsere Beziehungen durch. Das sind die Eltern. Die Eltern haben sie vielleicht geliebt, aber es nie wirklich zum Ausdruck gebracht. Vielleicht zählte nur die Leistung oder die Liebe kam einfach nicht rüber. Oder die Eltern hatten keine Zeit, Liebe heißt Zeit haben, und vernachlässigten ihre emotionalen Bedürfnisse. Manche von ihnen fühlen sich vielleicht von ihren Eltern nie richtig geliebt. Oder da ist der Ehemann, er strebt gar nicht danach, ihre Bedürfnisse zu stillen. Hauptsache daheim funktioniert alles und sie funktionieren. Und sie vermissen diese besondere Wertschätzung, die ihnen das Gefühl gibt, wirklich um ihrer selbst willen geliebt zu sein. Ja, und dann sind die Kinder. Sie haben vielleicht den Eindruck, immer die Gebende zu sein. Sie fühlen sich manchmal richtig ausgenutzt. Jeder will was von ihnen, aber keiner ist bereit, sie zu beschenken und ihnen Liebe zu zeigen. Jetzt haben wir nur ganz normale Alltagsbeziehungen beschrieben, aber es gibt natürlich auch viel schlimmere Verhältnisse. Der Vater trinkt, Kinder werden vergewaltigt, der Ehemann verlässt seine Frau, Söhne und Töchter gehen trotzig aus dem Elternhaus, um ohne sie ihr Glück zu versuchen. Keine Liebe. Aber natürlich gibt es auch wirklich glückliche Beziehungen. Aber dann stirbt der Partner, die Mutter bekommt Alzheimer und die Tochter gründet die eigene Familie. Plötzlich muss man auf die familiären Liebesbande verzichten. Und was bleibt? Was macht man dann? Muss man dann verzweifeln? Muss man ohne Liebe leben? Liebe Gäste, ich habe eine gute Botschaft für Sie und da ich jetzt persönlich werde, möchte ich von diesem förmlichen Sie zum vertrauten Du übergehen. Ich möchte dir sagen, du bist geliebt. Das klingt doch viel schöner als Sie sind geliebt. Du bist geliebt, du bist wertgeachtet, du wirst persönlich sehr geschätzt. Von wem, fragst du? Ja, du bist geliebt, geliebt von Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Ja, Gott liebt dich. Er liebt dich ganz persönlich. Warum kann ich das so behaupten? Ihr Lieben, ich behaupte es, weil ich den Aussagen der Bibel 100%iges Vertrauen geschenkt habe. Wir werden jetzt gleich einen Text aus der Heiligen Schrift hören und deswegen eine Vorbemerkung zur Bibel. Wer heute Vormittag von diesem Vortrag persönlichen Gewinn haben möchte, ihr Lieben, der muss glauben, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, dass sie von Gott inspiriert ist und dass alle Aussagen, die darin stehen, wirklich wahr sind. Also diese Vorentscheidung musst du, liebe Zuhörerin, selbst treffen. Aber ich mache dir Mut. Vertraue darauf, dass Gott das Wort wirklich weiß. Dann wird dir das Thema heute vielleicht einiges zu sagen haben. Ja, jetzt hören wir von Anita den Bibeltext. Wir beschäftigen uns mit einem Text aus dem Lukas-Evangelium. Danke dir.
Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gern hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich werde zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begannen sie zu feiern.
Dankeschön. Ja, anhand dieses Gleichnisses habe ich über die Kennzeichen echter Liebe nachgedacht. Und ich muss sagen, wenn ich über dieses Thema spreche, mir selbst geht immer wieder das Herz auf für die Liebe Gottes, mit der er mich und auch dich liebt. Wir kommen zum ersten Kennzeichen echter Liebe. Echte Liebe zwingt nicht. Der Jüngere bittet den Vater, der jüngere Sohn bittet den Vater um sein Erbteil. Dem Sohn ging es beim Vater sicherlich sehr gut, aber es war ihm nicht gut genug. Er wollte mehr, er wollte frei sein, er wollte weit weg in ein fernes Land, er wollte endlich selbst über seine Zeit und sein Geld verfügen. Er wollte sein Leben selbst bestimmen. Er wollte nicht mehr in der Abhängigkeit von seinem Vater leben. Er wollte wohl noch seine Gaben, aber er wollte nun selbst Herr über sein Leben sein und keine mehr Rechenschaft geben müssen. Er wollte einfach ein Leben nach eigenen Vorstellungen führen, losgelöst vom Vater. Ihr Lieben, das ist in kurzen Sätzen die Geschichte der Menschheit seit dem Sündenfall. Der Sündenfall war keine Erfindung einer Religion, um die Existenz des Bösen zu erklären. Nein, der Sündenfall war ein historisches Ereignis. Der Sündenfall war der Entschluss der ersten Menschen, etwas zu tun, was Gott verboten hatte. Es ist wirklich so, seit diesem Sündenfall will der Mensch autonom sein. Er lebt jetzt getrennt von Gott und ist dadurch ganz auf sich selbst fixiert. Er will nicht mehr abhängig sein von einer höheren Autorität. Er will selbst bestimmen. Er will auch bestimmen, was richtig und falsch, was gut und böse ist. Dazu einige konkrete Beispiele. Der Mensch bestimmt, dass Homosexualität eine neue Form des Zusammenlebens ist. Der Mensch bestimmt Ehe für alle. Der Mensch bestimmt, dass Abtreibung kein Mord ist. Der Mensch bestimmt, dass Zusammenleben ohne Trauschein normal ist. Der Mensch bestimmt, dass die Erziehung unserer Kinder recht früh von staatlichen Einrichtungen übernommen werden soll. Und der Mensch bestimmt, dass die Welt durch Evolution und nicht durch einen Schöpfungsakt Gottes entstand. Ja, der Mensch möchte ohne Gott leben. Er hat sich von den Geboten Gottes gelöst. Die 10 Gebote, vielleicht haben viele von Ihnen haben es wahrscheinlich, oder euch haben sie noch in der Schule auswendig gelernt. Aber der Mensch will heute diese lebensbejahenden, diese schützenden Normen einfach über Bord werfen. Und wie reagiert Gott? Der Vater lässt den Sohn gehen. Er hält ihn nicht zurück, obwohl er ahnt, dass das Leben seines Sohnes nicht gut verlaufen wird. Und das Verhalten des Vaters können wir auch auf Gott übertragen. Gott lässt es zu, dass wir Menschen von ihm weglaufen. Echte Liebe zwingt nicht. Gott zwingt uns nicht zu einem Leben in Gemeinschaft mit ihm, obwohl er weiß, wie sehr wir uns dadurch nur selbst schaden und wie viel Schmerz wir uns in der Gottesferne zufügen. Aber er zwingt nicht, auch wenn ihm innerlich das Herz bricht. Wir kommen zu einem zweiten Kennzeichen echter Liebe. Echte Liebe kann hart sein. Im Gleichnis heißt es weiter, als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Hier ist von einer Hungersnot die Rede, die genau über jenes Land kam, in dem sich der Sohn befand. Nun müssen wir etwas hinter die Kulissen schauen. Gott liebt den Menschen und deswegen ist es sein inniger Wunsch, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und gerne möchte er es dadurch bewirken, dass er unsere Aufmerksamkeit auf das viele Gute in unserem Leben lenkt. Ich weiß von einer Frau, die nach lang gehegtem Kinderwunsch nach 10 Ehejahren endlich schwanger geworden ist. Und sie wusste, dass sie dieses Geschenk Gott zu verdanken hatte. Und nun wollte sie den Geber dieser Gabe besser kennenlernen. Aber ich weiß von weitaus mehr Lebensberichten, wo ein leidvolles Ereignis einen Menschen zurück zu Gott brachte. Viele kehren tatsächlich in einer Lebenskrise zu Gott um. In der Tiefe einer schweren Krankheit, nach dem Tod eines Angehörigen, nach einer zerbrochenen Beziehung, in einer Sinnkrise, in einer Schuldkrise, ja einfach in einer tiefen Lebenskrise. Eine junge Mutter verlor durch einen Verkehrsunfall ihren 7-jährigen Sohn. Später berichtete sie, dass sie gerade durch diese Not zu einer ganz persönlichen Beziehung zu Gott gefunden habe, obwohl sie vorher schon religiös war. Gott möchte uns in die Gemeinschaft mit sich zurückbringen. Und wie gesagt, seit dem Sündenfall der ersten Menschen leben wir von Geburt an in der Gottesferne. Und leider sind es oft schwere Lebensumstände, die uns an sein Herz ziehen möchten. Meine Mutti hat sich mit 81 Jahren zu Jesus Christus bekehrt und das war auch, die Ursache war auch eine schwere gesundheitliche Krise. Ihr war immer übel, sie konnte nicht mehr essen und am liebsten hätte sie jetzt einfach ausgehungert bis zum Tode. Und in der Not war sie offen für Gott. Und jetzt lebt sie schon 4 Jahre mit Gott und ich staune über sie. Sie hat die Bibel schon 1,5 Mal durchgelesen und ist so wissbegierig und möchte jetzt einfach Gott immer besser kennenlernen. Ja, Gott weiß, dass es manchmal besser ist, einen Schmerz in dieser Zeit zu erleben, um dafür die wunderbare Gemeinschaft mit ihm für Zeit und Ewigkeit mit ihm genießen zu können. Gott lässt tatsächlich Notzeiten zu. In unserem Gleichnis war es die Hungersnot. Und darf ich ganz persönlich werden und fragen, ist jemand unter uns, den vielleicht gerade ein schwerer Schicksalsschlag getroffen hat? Vielleicht hat jemand eine erschütternde Diagnose vom Arzt erhalten oder ist plötzlich arbeitslos geworden oder wurde vom Ehemann verlassen oder hat große Sorgen um eines seiner Kinder. Wie solche Nöte auch aussehen mögen, bitte sieh dahinter die Zulassung Gottes. Er will dich nicht quälen, sondern er streckt suchend die Arme nach dir aus, um dich in die Gemeinschaft mit sich selbst zurückzubringen. Jemand sagte einmal, in der Tiefe pflügt Gott auf das Herz des Menschen um und macht es empfänglich für das Evangelium. Vielleicht darfst auch du einmal wie König Hiskia bekennen, siehe, zum Heil zum Guten, zur Rettung, wurde mir bitteres Leid. Wir kommen zu einem nächsten Kennzeichen echter Liebe, die wir aus dem Text entnehmen können. Echte Liebe kann warten. Wenn wir uns nun mit dem Kennzeichen echter Liebe beschäftigen, sehen wir im Kontrast dazu immer, was egoistische, selbstsüchtige Liebe ist. Echte Liebe kann warten. Wir können oft nicht warten. Auch wenn der junge Mann seiner Angebeteten ins Ohr flüstert, ich liebe dich, so will er doch meistens nicht mit dem Geschlechtsverkehr bis zur Eheschließung warten. Und auch wenn wir Mütter sagen, wie sehr wir unsere Kinder lieben, können wir es doch oft gar nicht abwarten, bis wir endlich wieder ins Berufsleben einsteigen können. Ja, Gottes Liebe kann warten. Wie sieht im Gleichnis diese Wartezeit aus? Worauf wartet der Vater? Der Vater wartet, bis der Sohn freiwillig zurückkommt. Und im Gleichnis sehen wir, dass das gar nicht so schnell passiert. Denn was passierte mit dem Sohn? Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, Schweine zu hüten. Zuerst versucht der Sohn alles, um sich selbst aus dem Schlamassel zu helfen. Er gibt nicht so schnell auf, er sucht Mittel und Wege, seine Not zu lindern und wenn es sein muss, durch ganz niedrige Arbeit. Zuerst sucht er also Hilfe bei anderen Menschen. Ihr Lieben, auch wir suchen unsere Hilfe oft nicht zuerst bei Gott. Bei welchen Schweinetrügen landen denn wir, wenn die Fragen nach dem Woher, Wozu und Wohin unseres Lebens drücken? Was ist denn der Sinn des Lebens? Was soll ich eigentlich die paar Jahre hier, bis sich der Sargdeckel über mir schließt? Was passiert mit mir nach dem Tod? Wer gibt die richtigen Antworten? Ihr Lieben, viele, viele hängen sich an esoterische Ideologien, um Antworten auf ihre Lebensfragen zu bekommen. Aber es gibt auch viele Wissenschaftsgläubige, die alle Überlebensstrategien des Menschen mit der Evolutionstheorie erklären. Wie viele landen immer noch bei Wahrsagern und geheimnisvollen Heilern, um dort Hilfe zu bekommen? Und wie viele Menschen versuchen mit Geld ihre Probleme zu lösen. Und andere versuchen, Halt in Beziehungen zu bekommen, um ihre innere Leere zu bekämpfen. Ja, und wie viele glauben, dass sie durch religiöse Übungen und Rituale Herzensfrieden erhalten? Was tritt nicht alles an die Stelle von Gott? Wie lange dauert es, bis ein Mensch mit seiner Selbstweisheit und Selbstgerechtigkeit und eigenen Kraft ans Ende kommt. Und Gott? Gott wartet. Er zwingt nicht, aber er gibt auch nicht auf. Er handelt im Verborgenen. Dem Sohn in der Fremde wird nun auch alle menschliche Hilfe entzogen. Er hat Hunger und begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm. Noch ein Grad mehr im Schmelzofen des Elends. Und jetzt kann er nicht mehr. Es kommt zum Zerbruch, er ist total am Ende. Und jetzt geht dieser junge Mann in sich. Und jetzt wird er ganz aufrichtig. Er kommt zur Selbsterkenntnis. Er erkennt seinen Mangel. Er sagt, ich komme um vor Hunger. Er erkennt auch seine Ferne vom Vater. Er sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und er erkennt seine Sünde und will dem Vater sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ihr Lieben, diese Selbsterkenntnis, diese Einkehr ist der Schlüssel zurück zu Gott. Auch heute findet kein Mensch zurück zu Gott, der nicht einen Mangel verspürt, nicht eine Sehnsucht, die nichts in dieser Welt stillen kann, der nicht seine Gottesferne erkennt, aber auch seine Sündhaftigkeit. Ja, nur der Durstige, der Hungrige wird sich aufmachen, um etwas zu trinken oder zu essen zu suchen. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Ihr Lieben, wenn wir der Bibel glauben, müssen wir auch diese Aussage stehen lassen, die Gott selber über den Menschen in der Gottesferne sagt. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, keiner, der von sich aus Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Und es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Glaubst du das? Gott sieht den Menschen in der Gottesferne so wie hier beschrieben. Und jeder muss sich selbst auch mal so erkennen. Und ich sage es aus eigener Erfahrung, das sind schwere Momente im Leben, wenn man plötzlich erkennt, dass man zu allem Bösen fähig ist, wenn nicht in der Tat, doch auch in Gedanken. Wir haben uns gestern unterhalten im Auto und ich habe gesagt, Schlaflosigkeit ist für mich wie eine Folter. Und wenn ich nur 3 Tage Schlafentzug bekommen würde, also dann wäre ich wie eine Bestie. Ja. Es ist einfach so. Ja. In uns schlummert die Sünde und wir müssen nur richtig provoziert werden, dann kommt raus, was da drinnen ist. Ihr Lieben, deswegen, ja, ich möchte nur von mir sagen, als ich im Oktober 1980 vor den Scherben meines Lebens stand, spielte ich mit dem Gedanken, mir das Leben zu nehmen. Es ist schwer, wenn man plötzlich in einer Sackgasse ist, wenn man den Eindruck hat, man hat alles vermasselt und irgendwie geht es nicht weiter. Auch der junge Mann hatte 2 Möglichkeiten, sein Leben wegzuwerfen. Entweder wählt er den Freitod in seiner Ausweglosigkeit und begeht Selbstmord. Und ihr Lieben, wie oft das heute geschieht, auch unter jungen Leuten, sagen uns die Statistiken. Ich bin ja viel mit dem Zug unterwegs und immer wieder tönt es durch den Lautsprecher Personenschaden am Gleis. Und dann weiß ich, es hat sich wieder jemand aus Verzweiflung auf die Gleise gelegt. Oder der junge Mann wirft sein Leben in die Hände Gottes. Und dieser junge Mann wählte zum Glück den 2. Weg. Er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Wie gut und wie hoffnungsvoll. Aber das wirft die nächste Frage auf. Will Gott es überhaupt mit solchen Menschen zu tun haben? Mit Menschen, die seine Gebote übertreten und ihn nicht lieben, wie das 1. Gebot befiehlt. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Gott liebt uns, aber er will auch von mir geliebt werden. Ja, und damit kommen wir zum nächsten und ganz wertvollen Kennzeichen, echte Liebe. Echte Liebe liebt auch das Nicht-Liebenswerte. Unechte Liebe, egoistische Liebe, liebt nur das Liebenswerte. Das heißt, wenn ich mich lieb benehme, lieb aussehe oder andere Qualitäten aufweisen kann, das ist ja auch der Hauptgrund, warum so viele Ehen mittleren Alters zerbrechen. Die Ehefrau hat Falten bekommen, die Figur ist vielleicht nicht mehr so wie früher, sie ist nicht mehr attraktiv genug. Vielleicht ist sie sogar krank und kann die sexuelle Beziehung nicht mehr erfüllend genießen und mit ihrem Mann pflegen. Und der Ehemann mutet dann seiner Frau diese brutale Aussage zu, ich habe es kürzlich wieder gehört, ich liebe dich nicht mehr. Aber auch Kinder, besonders im Teenageralter, sind nicht immer liebenswert. Sie kritisieren die Eltern, sind unzufrieden und oft griesgrämig. Da wird die Liebe der Eltern auch ganz schön auf die Probe gestellt und unechte Liebe würde das Kind fallen lassen. Aber nun hör die gute Botschaft. Gott liebt das Nicht-Liebenswerte. Gott kennt unser sündiges Wesen und er weiß, dass in uns nichts zu finden ist, was wirklich liebenswert ist. Und doch liebt er uns. Warum? Seine Liebe ist bedingungslos. Er liebt, ohne vorher eine Gegenleistung zu erwarten. Im Wort Gottes steht geschrieben, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Hier steht es schwarz auf weiß. Gott liebte uns schon, als wir noch meilenweit von ihm entfernt waren, keinen Gedanken an ihn verschwendet haben und ihn sogar mit der Übertretung seiner guten Gebote betrübten. Du fragst nun vielleicht, kann das wirklich sein? Gott liebt mich, obwohl ich ihn betrübe? Und damit kommen wir zum wichtigsten und entscheidendsten Kennzeichen, echte Liebe. Echte Liebe gibt sich selbst. Nochmal dazu im Kontrast die egoistische Liebe. Sie will haben, sie will besitzen. Echte Liebe hingegen schenkt sich selbst. Sie will dem anderen geben. Der allmächtige Gott beweist nun seine Liebe zu dir und mir, indem er seinen Sohn Jesus Christus für dich und mich in den Tod gab, damit du wieder Gemeinschaft mit ihm haben kannst. Er ließ Jesus für deine und meine Sünde am Kreuz qualvoll sterben, um dich vor der Strafe, die du und ich verdient haben, zu verschonen. Ja, gerechterweise müssten wir den Tod für unsere Sünden erleiden. Und das würde auch den ewigen Tod, sprich die ewige Trennung von Gott, bedeuten. Gott ist ein heiliger Gott. Er muss Sünde bestrafen. Aber dieser heilige Gott ist auch ein liebender Gott und möchte uns deswegen diese Strafe ersparen. Und er hat sich tatsächlich einen Weg ausgedacht, um diese beiden Wesenszüge zu vereinen. Seine Heiligkeit, die Böses nicht ansehen kann, und seine Liebe, die beschenken möchte. Und deswegen sandte er seinen sündlosen Sohn in Menschengestalt auf diese Erde, um an ihm die Strafe zu vollziehen. Und nun erschrick nicht, schon eine einzige Lüge hätte diese Strafe notwendig gemacht. Gott hat sich aus Liebe zu dir sich selbst Schmerzen zugefügt. Hat jemand schon einmal für dich gelitten? Echte Liebe opfert sich für den anderen. Folgender Bibelvers ist wohl der wichtigste Satz in der ganzen Bibel. Im Johannesevangelium heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt, jeden Einzelnen, da könntet ihr euren Namen eintragen, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, wieder dein Name, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ich möchte diese wunderbare Tat der Liebe mit einem wahren Bericht veranschaulichen. Dieser Bericht stammt aus einer anderen Kultur und ist schon recht alt. Aber er veranschaulicht in wunderbarer Weise die Liebe Christi. Chamül war Stammeshäuptling der Tscherkessen. Er sorgte für das Recht. Und als in seinem Stamm der Diebstahl überhand nahm, erließ er ein Gesetz. Jeder, der beim Diebstahl erwischt wird, erhält als Strafe 100 Peitschenhiebe. Und nun geschah etwas, was nicht geschehen durfte. Einige Tage später wurde seine eigene Mutter auf frischer Tat ertappt. Was sollte Chamül nun tun? Erlässt er seiner Mutter die Strafe, dann sagen alle, Chamül ist ungerecht. Hätte ich einen Diebstahl begangen, mich hätte er bestraft. Vollstreckt er aber die Strafe, würden alle im Stamm sagen, er ist lieblos, die Mutter würde das nicht überleben. Chamül zieht sich 3 Tage zurück und danach rief er aus, vollstreckt das Urteil. Die Mutter wird an den Marterpfahl gebunden, doch bevor der erste Peitschenhieb auf die Mutter niederschmettert, reißt sich Chamül das Hemd vom Leib und beugt sich mit seinem Rücken über den Rücken seiner Mutter und lässt sich alle 100 Peitschenhiebe auf seinen eigenen Rücken geben. Jeder im Stamm wusste, Jamyl ist absolut gerecht. Das Vergehen bekommt seine gerechte Strafe. Aber jeder im Stamm wusste auch, Jamyl liebt seine Mutter. Er hat sie verschont. Und schaut, genau so ist Gott. Er muss Sünde bestrafen, weil er heilig und gerecht ist. Aber er liebt den Sünder und möchte ihn verschonen. Und diese Liebestat, wir gehen ja auf Ostern zu, ja, da denken wir wieder an seine Kreuzigung und an seine Auferstehung. Und diese Liebestat, ihr Lieben, wurde schon 700 Jahre vor der Geburt Christi im Buch Jesaja vorhergesagt. Wisst ihr, das hat für mich die Glaubwürdigkeit der Bibel so erhöht, dass Vorhersagen hunderte, zweihunderte, dreihundert, tausende Jahre vorhergesagt dann buchstäblich eingetroffen sind. Und jetzt lesen wir mal diesen Text. Da sehen wir eindeutig, dass es sich da um Jesus handelt. 700 Jahre vor Christi geschrieben. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und damit wir sehen, wie Altes und Neues Testament eine Einheit bilden, noch einen Vers aus dem Korintherbrief. Den, der Sünde nicht kannte, Jesus war ohne Sünde, makellos und rein, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Gott gab sich aus Liebe zu dir hin. Er opferte sich für dich, weil er dich liebt. Kannst du dieser Liebe glauben? Gibt es noch jemanden unter uns, der diese Liebe noch nicht erkannt hat? Ach, dann bitte, öffne dich heute dieser Liebe. Gott liebt dich. Und denk daran, jedes Kruzifix, das du siehst, soll dich daran erinnern, was er für dich getan hat. Ja, und damit kommen wir zum nächsten Kennzeichen echter Liebe. Echte Liebe macht immer den ersten Schritt. Und im Kontrast dazu, die egoistische Liebe, sie wartet immer, bis der andere kommt. Wie viele Schweigetage gibt es in Ehebeziehungen und Familien? Man wartet immer vom anderen, dass er den ersten Schritt der Versöhnung tut. Aber echte Liebe tut den ersten Schritt. Und stellt euch vor, Gott hat sich diesen Schritt der Errettung schon ausgedacht. Er ist ja allwissend. Er wusste ja, was wir tun werden. Er hat sich diesen Weg schon ausgedacht, bevor er die Welt erschaffen hat. So steht es in der Schrift. Er hat diesen ersten Schritt auf uns zugetan. Aber nun erwartet er unseren Schritt auf ihn zu. Wir gehen nochmal zurück zum Gleichnis. Der Sohn entschied sich dann tatsächlich, freiwillig, wirklich aus eigener Überzeugung zurück zum Vater zu gehen. Er nimmt sich vor, zu seinen Sünden zu stehen und keine Ansprüche zu stellen, aber er denkt nicht mehr groß von sich. Doch er will den Schritt der Umkehr tun. Ja, ich habe diesen Weg zurück zu Gott mal anhand dieser Textstelle ein bisschen in Schritten aufgegliedert. Das heißt nicht, dass es immer so schematisch ablaufen muss, aber es hilft uns, den Weg zu Gott zu verstehen. Der erste Schritt, ja, er erkannte seine Gottesferne, seine Verlorenheit. Ihr Lieben, bitte erkenne auch du, dass du verloren bist, dass du ohne Jesus wirklich auf ewig nicht gerettet sein wirst. Und schlag bitte nicht um dich, gib nicht anderen die Schuld, sei nicht verbittert auf andere Menschen. Gehe du einfach mal in dich. Ja, ich bin sehr viel in der Seelsorge aktiv und dann weiß ich, wenn Frauen zu mir kommen, die verschiedene Arten von Psychotherapien durchlaufen haben, dann sind immer alle anderen schuld. Natürlich sind wir auch Opfer, ja, aber diese Opferrolle kann uns manchmal mit der Fixierung auf dieses Opfersein oft nicht weiterbringen. Ja, Geh in dich, erkenne, wie, wo du vor Gott selbst stehst. Und in einem zweiten Schritt, gib auch zu, dass du auch vor Gott schuldig geworden bist. Sei es durch böse Gedanken, durch Lügen, durch Betrug oder vielleicht, dass du nicht im sexuellen Bereich nach Gottes guten Geboten gelebt hast. Aber begreife gleichzeitig, dass du dich nicht selbst herausretten kannst. Alle eigenen Versuche, mit Gott ins Reine zu kommen, Frieden mit Gott zu erhalten, musst du als vergebliches Bemühen akzeptieren. Du kannst dich nicht von dir aus zu Gott emporarbeiten. Aber du kannst kommen. Du darfst kommen, so wie du bist. Du darfst dich aufmachen und zu Gott im Gebet kommen. Und Jesus Christus ist sozusagen derjenige, der die Verbindung zwischen zwei Handys hergestellt hat. Ich kann ihn anrufen, ich kann im Gebet einfach zu ihm kommen. Er hat ja dieses Erlösungswerk für alle Menschen auf dieser Welt vollbracht. Aber ihr Lieben, es gilt nicht automatisch jedem. Ich kann viel Geld auf der Bank haben, aber wenn ich es nicht abhebe, dann habe ich doch gar keinen Nutzen davon. Und so ist es auch mit dieser Erlösung, mit der Vergebung der Lebensschuld. Wenn ich es nicht abhebe, wenn ich nicht zu Gott komme, dann wird es für mich nicht gelten. Aber ihr Lieben, Gott hat für dich dieses Erlösungswerk vollbracht. Und wenn du der einzige Mensch auf dieser Welt wärst, er hätte es für dich getan. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Ja, und deswegen bekenne Gott deine Schuld. Sag ihm, was dein Gewissen belastet. Du musst nicht dafür selber büßen. Ja? Jesus hat mit seinem Blut das Zahlungsmittel als Zahlungsmittel dafür bezahlt. Ja, und dann bekenne ihm das, was auf deinem Gewissen, was dich in deinem Gewissen belastet. Und dann komm einfach zu ihm im Gebet. Vertraue dein Leben Jesus Christus aus Dankbarkeit an. Gib ihm volles Verfügungsrecht über dein Leben. Verzichte auf deine Autonomie, die dich letztlich nur in Sackgassen führt. Und lass Jesus Christus an das Regiepult deines Lebens. Und du wirst dann merken, viele von uns haben diese Erfahrung gemacht, wie wertvoll es ist, Maßstäbe für dieses Leben zu haben, wie ein Leben reich gesegnet wird, wenn wir uns nach seinem Willen orientieren, ob es in der Ehe ist, Familie, in der Schule, im Beruf oder in der Gesellschaft. Wir kommen wieder zurück zu unserem Gleichnis. Der Sohn kommt zurück und jetzt wird es spannend. Wie verhält sich denn der Vater? Als er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn zärtlich. Ist das nicht eine wunderschöne Szene echter Liebe? Keine Vorwürfe, ja? Echte Liebe. Gib nicht auf, sie bleibt treu, sie lässt sich nicht erbittern. Der himmlische Vater, der wartet auch so auf dich, bis du zurückkommst. Ja, und wenn sich heute hier in diesem wunderschönen Saal jemand zu Gott aufmachen möchte, er wird ihn nicht hinausstoßen. Ja, er wartet auf dich. Folgender Bibelvers hat mich selbst zurück zu Gott gebracht. Ja, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der wird finden. Wer bittet, dem wird gegeben. Denn jeder Bittende empfängt und jeder Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan. Damals 1980, ja, in meiner Verzweiflung klopfte ich bei Gott an und sagte, Herr Gott, wenn es dich wirklich gibt, in dem Moment sind alle religiösen Stützen zusammengebrochen wie ein Kartenhaus. Ich habe zu ihm geschrien, wenn es dich wirklich gibt, dann offenbar dich mir, zeig dich mir. Ja, und er hat es durch sein Wort getan, eben durch diese Bibelstelle noch durch eine andere, dass er gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und das Wort Weg, das war der Hoffnungsschimmer. Es gibt noch einen Weg für mich. Ja, Und so klopfte ich damals praktisch im Bild gesprochen, im Gebet bei ihm an. Und was durfte ich hören? Nächster Vers: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Der himmlische Vater wartet in großer Liebe auf dich. Bitte, lass diese Einladung nicht ungenutzt verstreichen. Geh heute heim, suche Gott im Gebet und erkenne, dass er einfach so gerne mit dir Gemeinschaft haben möchte. Er möchte, dass du umkehrst und Sehnsucht nach ihm bekommst. Ja, und wenn du Fragen hast, wir stehen gerne nach der Veranstaltung auch für Gespräche zur Verfügung. Ja, wie geht es in unserem Gleichnis weiter? Als der Sohn so zerbrochen zu seinem Vater zurückkommt, erfährt er die ganze Bandbreite der vergebenden Liebe. Und damit kommen wir zum nächsten Kennzeichen echte Liebe. Echte Liebe rechnet Böses nicht zu, sondern will beschenken. Im Kontrast dazu, die egoistische Liebe, die trägt dem anderen das Versagen oft jahrelang nach. Bei jeder Gelegenheit werden begangene Fehler wieder hervorgeholt und dem Ehepartner, den Eltern oder Kindern unter die Nase gerieben. Gott ist ganz anders. Er empfängt den Sohn nicht mit den Vorwürfen, ich habe es dir gleich gesagt, dass du es zu nichts bringen wirst. Nein, sofort sprach der Vater zum Sklaven: Bring das beste Kleid und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Ihr Lieben, Gott beschenkt den Heimgekehrten mit den besten Gaben. Gottes Liebe will beschenken. Natürlich, wir bekommen jetzt keinen Ring und keine Sandalen und ein Festkleid, aber womit will Gott denn die Heimgekehrten beschenken? Das möchte ich euch gerne noch mitteilen. Es ist so wunderbar, wenn ich zu Jesus Christus umgekehrt bin, will er mich mit diesen Geschenken erfreuen. Erstens, die Vergebung meiner Lebensschuld. Es ist eine wunderbare Entlastung zu wissen, dass Gott alle meine Schuld vergibt. Das ist so befreiend, keine Bußwerke, keine Sakramente erfüllen zu müssen, um vor Gott rein dazustehen. Er vergibt alles. Es ist wie ein überlicht belichteter Film, wenn ich ihm meine Sünden bekenne und ich darf einfach nochmal von vorne anfangen. Eine neue Seite in meinem Lebensbuch umschlagen. Ein gutes Gewissen, das war für mich etwas vom Schönsten nach meiner Bekehrung. Einfach ein reines Gewissen zu haben, ja, nochmal von vorne anfangen zu können. Und das ewige Leben, es ist ein wunderbares Geschenk, wisst ihr, sich nicht vor einem Fegefeuer oder vor der Hölle fürchten zu müssen. Das ist doch so wunderbar. Meine Mutti, die freut sich jeden Tag. Sie hat viele Jahre schon Schmerzen und muss vom Morphium leben, Morphiumpräparaten. Und sie freut sich jetzt auf den Himmel. Sie freut sich, Jesus zu sehen. Ja, ihr Lieben, das ist so wunderbar, ewiges Leben von Gott zu bekommen. Auch die Gewissheit, dass ich errettet bin. Als katholische Religionslehrerin war es mir nie möglich, meiner Errettung gewiss zu sein. Aber seit ich der Heiligen Schrift glaube, seitdem weiß ich, dass ich allein aus Gottes Gnaden gerecht und gerettet bin. Ja, die Gotteskindschaft. Ihr Lieben, wir sind alle von Geburt an Geschöpfe Gottes, geliebte Geschöpfe Gottes. Aber wenn ich zu ihm umkehre und mein Leben in seine Hand lege, ganz bewusst, dann erst werde ich zum Kind Gottes. Und die andere Gabe, der Heilige Geist, wisst ihr, die Bibel versteht man eigentlich erst, wenn Gott uns den Heiligen Geist bei unserer Bekehrung schenkt. Das könnte ich jetzt nicht weiter ausführen, dazu wird die Zeit nicht reichen, aber der Heilige Geist ist sozusagen der Dolmetscher, der uns das Wort Gottes wie einen Liebesbrief erscheinen lässt. Vorher war es für mich ein sehr abstraktes Buch und sehr nüchtern und auch manchmal diese vielen Kriege. aber heute ist es für mich der Liebesbrief Gottes, für mich persönlich, ja. Ihr Lieben, das sind Geschenke, die Gott mir in dem Augenblick gibt, in dem ich zu ihm umkehre, ihm mein Leben bewusst anvertraue. Aber es gibt noch weitere Geschenke. Und das wissen jetzt diejenigen unter uns, die einmal in ihrem Leben diese Umkehr vollzogen haben, die Jesus Christus in ihr Herz aufgenommen haben. Und damit kommen wir zu einem weiteren Kennzeichen, einem vorletzten, über echte Liebe. Echte Liebe teilt sich mit. Schaut, verliebte Menschen und gute Freunde, die haben sich ja immer viel zu erzählen. Da reicht die Zeit des Zusammenseins nicht, sie ist immer viel zu kurz. Warum? Man tauscht seine Gefühle aus, ja, man redet, man schüttet sein Herz aus. In vielen Ehen ist diese Intimität oft nicht mehr vorhanden, das erlebe ich auch in der Eheseelsorge. Aber wahre Liebe wird lernen wollen, auch was von sich preisgeben. Ja, Gott liebt dich und er möchte tatsächlich mit dir Gemeinschaft pflegen, indem du zu ihm redest im Gebet und er mit dir redet durch sein Wort. Heute Morgen schon hat mir der Herr ein Wort mitgegeben für diesen Dienst heute, für diesen Vortrag und ich habe innerlich gejubelt. Ja? Also, echte Liebe teilt sich mit und deswegen, ihr Lieben, ich mache euch Mut, lest die Bibel. Ja, ihr könnt es ja auch zusammen mit jemandem, nächste Folie, ja. Lass Gott zu dir sprechen und damit vertiefst du das Liebesband zwischen dir und ihm und du lernst ihn wirklich besser kennen, so wie er wirklich ist. Viele lesen Bücher über die Bibel, aber nie die Quelle selbst. Bitte, fang nicht im Alten Testament an, lies die Evangelien und wenn du noch keine Bibel hast, ich bin davon überzeugt, dass die Gemeinde hier euch gerne eine Bibel schenkt. Ja, und jetzt komme ich zum letzten Kennzeichen echter Liebe. Vorletztes, sorgt für den Geliebten, haben wir noch zwei. Ich beginne wieder mit der egoistischen Liebe. Sie macht für den anderen keinen Finger krumm. Sie liebt nur solange es nichts kostet. Ist aber der scheinbar Geliebte in Schwierigkeiten, wird er fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Echte Liebe setzt sich für den anderen ein, auch wenn er krank ist, wenn er vielleicht dement wird. Ja. So will auch Gott für die Seinen sorgen. Er verspricht, alle eure Sorgen werft auf mich, denn ich bin besorgt für euch. Ist das nicht ein wunderbares Geschenk? Ich darf mir Kleines und Großes meinem himmlischen Vater sagen und er freut sich, wenn ich ihm vertraue. Und viele von uns haben schon erlebt, wie er in Nöten Frieden und Geborgenheit schenken will. Jetzt komme ich zum vorletzten Kennzeichen. Echte Liebe will das Beste für den Geliebten erreichen. Bei diesem Kennzeichen denke ich besonders an die Liebe der Eltern zu den Kindern. Mangelhafte Liebe wäre, dem Kind jede Last aus dem Weg zu räumen, das Kind zu verhätscheln und zu verwöhnen. Echte Liebe weiß, dass zu einer guten Erziehung auch die Strenge gehört. Schaut, und so will Gott auch seine Kinder zum Guten erziehen. Er will unsere Charaktere schön machen. Und wer will nicht einen schönen Charakter haben? Ja? Es ist so wunderbar mitzuerleben, wenn ich Menschen beobachte, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben, wie sie sich verändern. Da werden geizige Menschen plötzlich freigebig, eifersüchtige und neidische Menschen können sich plötzlich mit dem Erfolg anderer mitfreuen. Egoistische Menschen lernen zu lieben. Menschen im Streit suchen die Versöhnung. Betrüger fangen an, die Steuern zu zahlen. Faule werden fleißig und Rebellen lernen, sich Autoritäten unterzuordnen. Ja, so möchte Gott dann die Seinen, die ihr Leben ihm anvertraut haben, wunderbar verändern. Schöne Gefäße, schöne Charaktere aus uns machen. Ja, aber nicht nur das. Gott möchte uns dann auch auf dieser Erde gebrauchen. Er möchte, dass durch unser Leben andere Menschen auf ihn aufmerksam gemacht werden Und wisst ihr, das war der einzige Grund von den Frauen hier in dieser Gemeinde oder drei Gemeinden, ja, warum sie heute Morgen schon ganz früh in der Küche standen und so liebevoll alles dekoriert haben. Keine von ihnen wurde bezahlt. Das haben sie nur getan, damit andere Frauen die Möglichkeit haben, ihr die Möglichkeit habt, etwas von der Liebe Gottes zu erfahren. Ja, und er will auch durch uns die Nöte unserer Mitmenschen lindern. Das zweite Gebot heißt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und das macht ein Leben reich. Er will auch durch uns zeigen, wie gut es ist, in Ehe, Familie und Staat nach seinen Geboten zu leben. Gott möchte etwas aus unserem Leben machen, das ihn ehrt. Und ihr Lieben, das ist der wahre Sinn des Lebens. Ja, jetzt schließe ich meine Aufzählung mit dem letzten Kennzeichen echter Liebe. Echte Liebe sehnt sich nach der Vereinigung mit dem Geliebten. Brautleute sind in freudiger Erwartung auf den Tag der Hochzeit. Sie sehnen sich nach der innigen Vereinigung in allen Bereichen. Und schaut, ihr Lieben, so freut sich Gott, wenn wir in der Ewigkeit mit ihm vereint sein werden. Ich freue mich auf den Tag, wenn ich Jesus sehen darf. Ich liebe ihn und dann darf ich ihn sehen, wie er wirklich ist. Und das Schöne ist, dass dort dann kein Schmerz mehr die Gemeinschaft trüben wird. Ja, wie endet unser Gleichnis? Es ist ein Happy End. Es heißt, sie fingen an, fröhlich zu sein. Welch eine Freude war es für den Vater, den Sohn in seine Arme zu schließen. Ja, da ist große Freude, wenn im Himmel, wenn auf dieser Erde ein Mensch zu Gott umkehrt. Da heißt es im Lukas-Evangelium, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Ja, im Himmel ist Freude, große Freude, wenn heute hier jemand zu Gott umkehrt und ihn an das Regiepult seines Lebens lässt. Die Schrift sagt es, dass nach diesem Leben dann die ewige Freude beginnt, die wir uns dann gar nicht mehr ausmalen können, wenn wir ewig mit Christus vereint sind. Und wisst ihr, das ist gerade ein Trost für Christen, die hier in diesem Leben auch ein Päckchen zu tragen haben. Mit Christus zu leben, mit Jesus Christus vereint zu sein, hier ihn zu lieben und seine Liebe zu genießen, heißt nicht, dass es dann keine Probleme mehr geben wird. Aber wir haben einen Halt, eine Kraft, eine Zuversicht und letztlich wissen wir, dieses Leid hat ein Ende. Das Schönste kommt noch. Ja, wir haben nun 12 Kennzeichen der Liebe Gottes kennengelernt. Wir wiederholen sie nochmal in der Aufzählung. Gottes Liebe zwingt nicht. Gottes Liebe kann hart sein. Gottes Liebe kann warten. Gottes Liebe liebt das nicht liebenswert. Gottes Liebe gibt sich selbst. Gottes Liebe macht immer den ersten Schritt. Gottes Liebe gibt nicht auf. Gottes Liebe will beschenken. Gottes Liebe teilt sich dem Geliebten mit. Gottes Liebe sorgt für den Geliebten. Gottes Liebe will das Beste für den Geliebten und Gottes Liebe sehnt sich nach Vereinigung mit dem Geliebten. Ja, Gott ist Liebe. Nun liegt es an dir. Hast du die Liebe Gottes zu dir persönlich erkannt? Bitte noch einmal, wir erkennen seine Liebe nicht unbedingt immer an unseren Lebensumständen. Das ist so wichtig, sonst könnte ich verzweifeln, wenn ich dann denke, ja, wo ist er denn jetzt? Jetzt ist mein Mann krank, jetzt ist mein Kind krank, jetzt ist das der Unfall passiert. Viele bezeugen dann nach solchen Tiefen, dass es sich zum Guten gewendet hat. So war es auch bei mir. Ja, das könnt ihr mich persönlich fragen. Ja. Manchmal kann man im Rückblick sehen, dass Gott auch dadurch etwas Positives bewirkt hat. Aber trotzdem, ihr Lieben, er beweist seine Liebe durch seine Tat am Kreuz. Er hat sein Leben für dich gelassen. Und deswegen, Hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Daran erkennen wir seine Liebe. Er hat sich für mich geopfert. Schaut, und im nächsten Schritt, wenn ich das erkannt habe, wir haben erkannt, dann ist die logische Konsequenz, dass ich dieser Liebe vertraue, die Gott zu uns hat. Vertraust du darauf, dass Gott dich wirklich liebt und sich für dich geopfert hat? Es ist so, es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Und deswegen bitte, vergiss es nie mehr. Du bist geliebt. Dankeschön fürs